Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.
Herzlich willkommen, das ist der Bredocast, ein Podcast über Medienforschung aus dem Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg. Ich bin Johanna Seebauer und in diesem Podcast spreche ich mit unseren Medienforscherinnen und Medienforschern über ihre Arbeit. Julia Beere ist heute zu Gast und mit ihr spreche ich über den Reuters Institute Digital News Report 2021, der heute am 23. Juni erscheint. Kurz zur Studie. Der Reuters Institute Digital News Report ist eine internationale Studie, die das Nachrichtennutzungsverhalten in über 40 Ländern weltweit erfragt. Initiiert wurde er vom Reuters Institute for the Study of Journalism in Oxford im Jahr 2012 und seit 2013 führt das HBI als Kooperationspartner die Teilstudie für Deutschland durch. Und diese Teilergebnisse, die deutschen Teilergebnisse, sind als eigenes Arbeitspapier erschienen. Neben Julia Beere hat da auch Dr. Sascha Höhlig und Professor Dr. Uwe Hasebrink mitgearbeitet. Das Papier ist natürlich unten verlinkt. Man kann sich das alles im Detail durchlesen. Und Julia Beere wird mir das jetzt aber alles ganz genau erklären. Herzlich willkommen.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
Ja, danke, dass du mit mir über diesen Bericht sprichst. Der ist ja eigentlich vollgepackt mit Zahlen und wir werden heute versuchen, das ein bisschen für die Hörerinnen und Hörer ein bisschen einfach darlegen und die Statistiken so ein bisschen aufdröseln. Julia, du bist ja 2018 zu uns ans HBI gekommen, als Praktikantin damals noch und bist aber seitdem hier geblieben, bist jetzt studentische Mitarbeiterin und machst schon zum dritten Mal bei diesem Reuters Report mit, richtig?
Ja, genau. Also ich war 2018 dann als Praktikantin, schon zum ersten Mal habe ich so einen ersten Blick sozusagen in die Daten werfen dürfen und dann 2019, 20 und jetzt 21 dann auch zum ersten Mal als Autorin mit dabei. Genau, und
du bist nicht nur bei diesem Reuters Report dabei, sondern machst auch noch ganz viele andere Sachen bei uns am Institut, richtig?
Genau, also ich bin jetzt ja noch im Studium, ich studiere im Master an der Uni Hamburg Journalistik und Kommunikationswissenschaft und habe wirklich das Vergnügen, dass ich in sehr, sehr vielen Projekten dabei sein darf. Ich habe in den ersten Jahren viel für Sascha Höhlig gearbeitet, eben da im Reuters Report Projekt, dann ja eine ganze Menge, also auch zum PIN-Projekt ganz viel, The People's Internet, wo es eben darum geht, welche Rolle das Internet in der Gesellschaft heutzutage spielt, auch ein sehr großes internationales Projekt. Dann arbeite ich auch für Wiebke Losen, bin da jetzt vor allem im Projekt, was Journalisten sollen und wollen, beteiligt, also wo es eben um publikumsseitige Erwartungen an Journalismus geht und was JournalistInnen selbst von sich erwarten. Genau, und dann auch noch im X-Journalism-Projekt, wo es eben darum geht, so verschiedene, ein sehr spannendes Projekt von Wiebke, wo es darum geht, ein bisschen zu explorieren, was denn so journalistische Begriffe zurzeit sind und wie sich das verändert hat. Genau, da bin ich auch dran beteiligt. Also es ist eine ganze Menge.
Ganz breit gefächert, aber schon so, es geht immer in Richtung Journalismusforschung bei dir.
Genau, und Publikumsforschung und eben die journalistische Journalismus-Publikumsbeziehung.
Der Reuters Report, um den es heute geht, der erscheint ja jedes Jahr seit 2012 und geht dann jedes Jahr auch immer ganz gut durch die Medien. Wie gesagt, er ist vollgepackt mit Zahlen und Statistiken und wir haben uns jetzt vorab besprochen, dass wir jetzt den Bericht nicht von vorne bis hinten durchackern, sondern wir haben uns jetzt ein paar Themenbereiche rausgesucht, auf die wir uns fokussieren wollen. Vielleicht, Julia, kannst du ganz zu Beginn, bevor wir jetzt inhaltlich einsteigen, mal den Reuters Report erklären, wie der funktioniert, wer wird da befragt, in welchen Ländern finden die Befragungen statt und wie die Methodik einfach dahinter aussieht.
Ja, sehr gerne. Also jetzt in diesem Jahr sind wieder ein paar neue Länder dazugekommen, darunter zum Beispiel Indien, Kolumbien oder Peru. Und insgesamt sind es jetzt in diesem Jahr 46 Länder aus über 6 Kontinenten, die da beteiligt sind. Wir machen eben die deutsche Teilstudie und was da nochmal ganz wichtig zu wissen ist, ist, dass es eben eine Online-Studie ist, also die Stichprobe basiert auf einem Online-Access-Panel, das heißt, die Befragung wird eben online durchgeführt und damit ist die Studie repräsentativ für Internetnutzende. Also jetzt nicht für die Gesamtbevölkerung, sondern eben für alle, die über einen Internetzugang verfügen. Und das sind jetzt in Deutschland ungefähr 96% und eben ab 18 Jahren, also Erwachsene.
96% nutzen Internet.
Genau.
Ja.
Und das ist schon.
Das heißt, es ist aber ausgeschlossen, ausgenommen ist vielleicht an irgendein Opi, der mit dem Internet gar nichts zu tun haben möchte und nie online ist, der würde von dieser Studie nicht erfasst werden.
Genau, die erreichen wir im Moment noch nicht.
Ja.
Und das ist dann auch vor allem wichtig, wenn wir jetzt über zum Beispiel die Nutzung sozialer Medien als Nachrichtenquelle sprechen, weil alles, was so mit Internetaffinität zu tun hat, wird durch die Daten dann so ein bisschen überschätzt, minimal. Das sind so 1-3%, die dann, wo die Werte jetzt ein bisschen höher sind, als sie dann wahrscheinlich in der Gesamtbevölkerung tatsächlich sein werden. Und genau, in diesem Jahr wurde die Studie, also die Befragung war eben im Januar und Februar 2021. Das heißt, es ist auch das erste Mal sozusagen, dass die Studie, also der reguläre Survey eben in der Pandemie erhoben wurde. Im vergangenen Jahr 2020 war die Befragung eben auch so im Januar, Februar und da ging es ja gerade erst los sozusagen. Also der erste Corona-Fall war ja, glaube ich, am 28.
Genau.
Januar an meinem Geburtstag, genau. Und deswegen kann ich es mir immer ganz gut merken. Ja, und deswegen konnten wir halt im letzten Jahr noch nicht so viel jetzt dazu sagen, wie sich jetzt die Nachrichtennutzung möglicherweise verändert hat durch die Pandemie, weil es eben sehr am Anfang war. Es gab dann noch eine gesonderte Studie, die dann im März, April durchgeführt wurde, auch vom Institut in Oxford, wo nochmal speziell eben erhoben wurde, was ist so die Corona-spezifische Informationsnutzung, welche Quellen werden da genutzt, um sich über das Coronavirus zu informieren. Das gab es auch und da hatten wir auch deutsche Daten zu dann in unserem Report letztes Jahr. Aber wie gesagt, jetzt ist es halt so der erste reguläre Survey, der dann eben in der Pandemie sozusagen stattfindet.
Und du sag mal, der Report ist ja, haben wir ja, habe ich in der Einleitung erwähnt, vom Reuters Institute for the Study of Journalism in Oxford, der hat das initiiert, dieses Institut. Und die Teilstudien werden dann immer jeweils von in den jeweiligen Ländern ansässigen Instituten durchgeführt. Ist das richtig?
Genau, also in Deutschland hat es eben das Umfrageinstitut YouGov gemacht und wir bekommen dann die Daten, die deutschen Daten und werten diese eben aus und haben dann natürlich auch die Möglichkeit, da vertiefende Analysen mit durchzuführen, aber der Report, den wir jetzt ja immer rausbringen, ist ja relativ deskriptiv sozusagen. Also da geht es dann erstmal darum, so allgemeine Trends zu finden auf der Gesamtebene und dann eben auch nach Altersgruppen differenziert. Aber genau, das ist schon so, dass dann jedes Land sozusagen dann für die eigenen Daten am Ende verantwortlich ist und dann eben auch so einen kleinen Bericht dann am Ende in diesem Gesamtreport sozusagen liefert. Und aber die vergleichende Forschung sozusagen zwischen den verschiedenen Ländern, die machen dann auch vor allem die Kollegen und Kolleginnen in Oxford.
Also es gibt dann am Ende 46 Teilberichte von den jeweiligen Ländern, nehme ich an, und dann diesen großen gesamten Reuters Digital News Report, der auch heute erscheint, der die Länder vergleicht.
Oh, ja, das ist gut, dass du das sagst. Also ich bin da jetzt nicht so ganz im Bilde, leider, weil ich jetzt die anderen Länder jetzt im Detail nicht kenne. Also ich glaube, es gibt nicht in jedem Land so einen detaillierten Bericht, wie wir
okay.
das machen.
Mhm.
Also wir sind da einer der wenigen, die dann noch einen zusätzlichen Bericht da rausbringen.
Ja, das gucken wir nochmal nach. Wir verlinken auf jeden Fall den globalen Reuters Report sowie unsere deutsche Teilstudie, um die es ja heute in diesem Podcast geht. Vielleicht gleich zu Anfang eine einfache Frage. Was sind denn die beliebtesten Medien der Deutschen? Was hat dieser Bericht, eure Studie daraus gefunden?
Ja, das lässt sich tatsächlich ganz einfach beantworten, weil...
Das ist lustig. Normalerweise sagen Forscher immer, das ist ganz schwierig zu sagen. Das muss man, da muss man gucken, das kommt drauf an und so weiter. Das freut mich jetzt, dass du das sagst, dass das einfach zu beantworten ist. Also schieß los.
Also wir sehen zumindest im Moment noch klar, dass das lineare Fernsehen, also das klassische Programmfernsehen für Nachrichten noch eine sehr, sehr große Rolle spielt in Deutschland. In diesem Jahr sagen fast 70% der Befragten, dass sie mindestens einmal pro Woche eben Fernsehnachrichten konsumieren. Mittlerweile ist das Internet gleich auf. Also es sind genauso viele Menschen, die auch sagen, sie informieren sich mittlerweile im Internet über aktuelle Ereignisse, sei es jetzt auf lokaler Ebene oder eben überregional oder sogar international. Genau, also das ist schon eine ganz klare Tendenz. Und Print, also Zeitungen und Zeitschriften spielen längst nicht so eine große Rolle, aber das ist ja eigentlich mittlerweile auch bekannt, dass da eben leider ja seit Jahrzehnten die Reichweiten stark sinken. Radio nutzen etwa so 40% der Befragten mindestens einmal in der Woche, um eben ja Nachrichten zu erhalten. Und ansonsten, was jetzt das Internet angeht, das ist ja auch das, was immer sehr, sehr interessant ist, weil, wie gesagt, es spielt mittlerweile auch schon eine sehr, sehr große Rolle. Und da ist es so, dass mittlerweile am ehesten die Menschen mit sozialen Medien da mit Nachrichten in Kontakt kommen. Und es ist so mittlerweile fast schon jeder Dritte oder jede dritte Person. Was so die wichtigste Quelle ist, das fragen wir auch immer mit ab. Also das eine ist eben die wöchentliche Nutzung, sozusagen die regelmäßige Nutzung. Und dann fragen wir auch immer, was ist denn so die wichtigste Quelle, über die man sich dann über Nachrichten informiert. Und da ist auch das Fernsehen, also das lineare, klassische Fernsehen noch am weitesten verbreitet. Und dann folgt eben auch das Internet. Also da spiegelt sich dann eben die gleiche Tendenz sozusagen wieder. Und bei den Jüngeren, also bei den 18- bis 24-Jährigen, sehen wir aber schon ganz klar, dass da das Internet eine deutlich größere Rolle spielt, was so das wichtigste Medium sozusagen angeht. Und hier dann eben auch soziale Medien. Also da ist es jetzt fast jede vierte Person, die, oder genau jede vierte Person, die eben soziale Medien als ihre wichtigste Nachrichtenquelle ansieht. Genau, und ansonsten so online spielt neben sozialen Medien auch dann vor allem Nachrichtenmagazine eine Rolle. Und dann kommen Zeitungen und zum Schluss dann eben Rundfunkangebote online.
Aber trotzdem überraschend fand ich, dass das Fernsehen noch so stark vertreten ist. Wird nicht schon seit Jahren dass der Tod des linearen Fernsehens vorausgesagt und irgendwie die Tagesschau hat ein Durchschnittsalter der Zuseher von 60 plus und so weiter. Es überrascht mich jetzt, dass es dann dennoch so eine große Rolle spielt für die Nutzenden. Hast du die Zahlen noch im Kopf oder ungefähr, wie das in den letzten Jahren war? Ist es gleich geblieben, das Interesse am Fernsehen, oder ist es gestiegen oder gesunken?
Ja, genau, das ist auch noch ein sehr interessanter Punkt, was wir jetzt in diesem Jahr gesehen haben. Da kommen wir gleich auch noch mal dazu, was jetzt eben auch Aspekte der Pandemie angeht, dass eben das Fernsehen in diesem Jahr auch noch zusätzlich dazugewinnen konnte sozusagen an NutzerInnen, also vor allem unter den jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 24, haben wir jetzt in diesem Jahr gesehen, dass da schon ein Anstieg an der Reichweite war im linearen Fernsehen. Also dass immer mehr 18 bis 24er jetzt gesagt haben, dass sie darüber Nachrichten empfangen. Und soziale Medien, interessanterweise, waren so ein bisschen rückläufig. Also die haben leichte Anteile verloren und vor allem auch, was dann eben diese Hauptnachrichtenquelle angeht. Also ja. Da sehen wir schon, dass soziale Medien da in dieser Altersgruppe ein bisschen verloren haben an Bedeutung und das Fernsehen stattdessen gewonnen hat. Und das ist irgendwie so ein interessanter Befund, weil wir jetzt ja auch immer darüber gesprochen haben, so in der Pandemie, dass natürlich das Bedürfnis nach verlässlichen Informationen total gestiegen ist. Wir haben so viele Informationen über das Coronavirus, die ja teilweise auch mit vielen Unsicherheiten behaftet sind, ständig ändert sich irgendwas, wir wissen nicht viel. Und da sieht man dann doch, dass die Menschen sich danach sehen, nach verlässlichen Informationsquellen, an denen sie sich orientieren können. Und dass da eben das Fernsehen dann doch noch eine relativ große Rolle spielt. Also auch wenn wir uns so die einzelnen Marken angucken, das hattest du ja gerade auch angesprochen, spielt doch die ARD-Tagesschau noch so von den Marken, die wir eben abgefragt haben, die größte Rolle. Also da ist mittlerweile fast die Hälfte, also jede zweite Person nutzt eben einmal die Woche mindestens die ARD-Tagesschau im linearen Fernsehen tatsächlich auch, also nicht online, sondern...
Ach, das habt ihr differenziert.
Genau, das ist auch mal differenziert. Aber in der Regel haben wir im Report dann meistens so die Offline-Marken mit drin, weil das eben, ja, da sieht man eben, dass doch die Nachrichtennutzung in Deutschland noch sehr traditionell ist.
Und ja, das ist echt, also Was jetzt die Nachrichtennutzung in der Pandemie angeht, da muss ich auch sagen, dass ich das bei mir selber bemerkt habe, dass ich, als der Coronavirus sich in Deutschland ausgebreitet hat, zu Beginn habe ich auch plötzlich angefangen, immer die Abendnachrichten zu gucken, um 7 Uhr oder 8 Uhr, was ich davor eigentlich eher nicht gemacht habe. Da habe ich eher online irgendwie die News gelesen, aber dass ich mich abends vor den Fernseher setze und die Tagesschau gucke, das habe ich nicht gemacht. Aber irgendwie durch diese Bedrohungssituation hatte ich dann das Bedürfnis, das zu tun. Ich weiß, ich habe mir das für mich selber dann so erklärt, dass es auch etwa einen beruhigenden Effekt hat auf mich, wenn da jemand aus dem Fernseher zu mir spricht und irgendwie so eine Ruhe ausstrahlt. Also vielleicht ist das auch einfach was Psychologisches. Ich habe keine Ahnung. Natürlich hat das auch damit zu tun, dass ich verlässliche Informationen will, aber die könnte ich ja auch theoretisch online in, weiß nicht, auf Spiegel lesen oder Süddeutsche oder Tagesschau online und so weiter. Ja, fand ich total interessant, aber es spiegelt sich offensichtlich auch in euren Daten wieder, dass die Pandemie da einiges verrückt hat. Lass uns doch da gleich unseren ersten großen Themenblock anschneiden, nämlich die Pandemie. Du hast es ja schon erwähnt, dass das erste Jahr war, dass die Pandemie abgedeckt hat in eurer Befragung. Inwiefern hat sich die Nachrichtennutzung geändert im Vergleich mit den vorangegangenen Jahren?
Ja, also wie gesagt, vor allem eben das Fernsehen spielt schon eine größere Rolle. Wir müssen natürlich auch immer so ein bisschen aufpassen, weil es jetzt das erste Jahr ist, hoffentlich dann auch das letzte, was jetzt eben in der Pandemie, wo wir jetzt unsere Befragung in der Pandemie haben. Und wir haben, wie gesagt, auch letztes Jahr dann ja diesen gesonderten Report gehabt, speziell zu Corona. Und da hat sich das auch schon ein bisschen abgezeichnet, dass eben das Fernsehen da eine leicht größere Rolle spielt, also dass wir da leicht gestiegenere Reichweiten verzeichnen konnten. Ansonsten, was natürlich auch sicherlich eine Rolle spielt, also wir können jetzt ja keine Kausalschlüsse ziehen so wirklich, sondern wir haben ja nur die Daten und sehen, okay, da ist jetzt so ein paar Prozentpunkte was gestiegen oder gefallen und müssen dann irgendwie, können dann überlegen, ja, woran könnte es liegen. Aber was wir halt auch sehen, ist, dass Print und Radio auch weiter gesunken ist. Und das ist aber schon seit Jahren auch so. Deswegen wissen wir jetzt ja natürlich nicht, ob das speziell von Corona herkommt oder dadurch vielleicht noch verstärkt wurde. Aber was natürlich eine plausible Erklärung wäre, ist, was du auch eben meintest, dass die Menschen einfach viel mehr zu Hause sind natürlich, deutlich weniger mobil sind. Und der Arbeitsalltag hat sich extrem verändert jetzt während der Pandemie. Und die Menschen sind deswegen wahrscheinlich weniger Auto gefahren, haben deswegen weniger Radio gehört im Auto und da sind da dann vielleicht weniger mit Radionachrichten in Kontakt gekommen oder beziehungsweise seltener. Und das Gleiche gilt halt eben für Printerzeugnisse. Also dieses klassische,
wo man in der U-Bahn Zeitung liest und so.
Genau, dieses klassische Pendeln zur Arbeit, Zug, dass man dann sich vielleicht am Bahnhof noch eben eine Zeitung oder eine Zeitschrift kauft. Das fällt vielleicht dann auch bei vielen Menschen weg und das wäre halt eine plausible Erklärung, aber da müssen wir natürlich dann in den nächsten Jahren weiter gucken, wie die Entwicklung ist und ob es dann wirklich auch auf Corona möglicherweise zurückzuführen ist oder eben nicht. Was man letztlich auch nicht vergessen darf, das ist aber jetzt nicht Corona-spezifisch, sondern generell, dass nach wie vor sehr, sehr viele verschiedene Quellen in der Kombination genutzt werden. Also es ist nie so, dass jetzt nur eine einzige Quelle genutzt wird, um sich zu informieren. Also die meisten Deutschen haben schon ein sehr vielfältiges Nachrichtenrepertoire und zum Beispiel, außer jetzt bei den 18- bis 24-Jährigen, da sieht man eben, dass die meisten da eben ausschließlich das Internet nutzen für Nachrichten. Aber auch das ist ja jetzt keine so eine Aussage, wo man sich jetzt Sorgen machen muss auf den ersten Blick, weil da ja auch sehr, sehr viele verschiedene Informationsquellen zur Verfügung stehen. Was eben soziale Medien angeht, sind es nur 4% der Befragten, die ausschließlich soziale Medien als Nachrichtenquelle nutzen. Bei den 18- bis 24-Jährigen sind es etwas mehr, aber es ist eben nur ein Bruchteil. Und das ist auch das, was wir jetzt in diesem Jahr wieder gesehen haben. Also da hat sich jetzt nicht so wahnsinnig viel verändert. Auch hier dann interessant, dass da dann auch das Fernsehen wieder an Bedeutung gewonnen hat. Also dass da eben auch deutlich mehr Menschen waren, die gesagt haben, dass sie das Fernsehen als einzige Nachrichtenquelle nutzen unter den 18- bis 24-Jährigen. Das ist jetzt fast oder sogar gleich auf mit sozialen Medien, also der Anteil, die nur sich über soziale Medien oder nur übers lineare Fernsehen informieren, die sind sogar jetzt gleich in dieser Altersgruppe. Also das ist...
Also kein Grund zur Sorge, the kids are all right.
Kein Grund zur Sorge. Es verändert sich immer was natürlich in der Nachrichtennutzung und das wird auch so bleiben. Also ich glaube schon, dass es in der Tendenz so sein wird, dass das Internet weiter dazugewinnen wird. Wobei wir jetzt da auch in diesem Jahr gesehen haben, dass so der Abstand zwischen Fernsehen und Internet, also was du ja gerade auch sagtest, es wird ja oft so gesagt, okay, das Fernsehen wird immer wichtiger, immer unwichtiger und das Internet wird immer wichtiger, so rum. Das sehen wir jetzt auch gar nicht mehr so stark. Also es ist jetzt in diesem Jahr so ein bisschen gebremst, diese Entwicklung. Also der Abstand sozusagen zwischen Internet und Fernsehen ist nicht mehr ganz so groß oder stabilisiert sich jetzt sozusagen so im Zeitverlauf.
Ja, dann würde ich sagen, wir schneiden unseren nächsten Themenblock an. Wir haben ja, ihr habt ja das Thema Falschinformationen in eurer Studie auch aufgenommen. Was konntet ihr denn da feststellen? Was sind die Einstellungen der Userinnen und User bezüglich Fake News? Gibt es da, bereitet Ihnen das Sorge?
Ja, mittlerweile schon ein bisschen. Also wir haben eben jetzt schon seit ein paar Jahren diese Frage damit drin. Das ja, klingt immer so ein bisschen sperrig, aber die Frage lautet eben, inwiefern die Befragten Bedenken haben, in Bezug auf Online-Nachrichten Falschmeldungen von Fakten zu unterscheiden. Also es deckt so ein bisschen ab, einerseits, wie so das Problembewusstsein ist in Bezug auf Falschmeldungen, also ob man das jetzt als Gefahr sozusagen einstuft. Aber da geht es jetzt dann explizit auch nicht darum, ob man dann auch tatsächlich in der Lage ist, das zu unterscheiden. Das wird da nicht erhoben, sondern es ist eher so ein subjektives Gefühl, ob man sich quasi Sorgen macht über Falschmeldungen. Und da sehen wir halt schon, dass jetzt in diesem Jahr 37% da Bedenken haben bei Online-Nachrichten. 41% sind unentschieden und 23% fühlen sich relativ sicher. Also das ist jetzt keine so klare Tendenz sozusagen. Die meisten sind eher unentschlossen. Aber auch das zeigt ja vielleicht schon so eine gewisse Unsicherheit, was Falschmeldungen angeht. Die Werte sind jetzt zu den Vorjahren relativ stabil. Also da hat sich nicht so viel getan, jetzt auf der Gesamtebene.
Ja, das ist interessant. Das hätte ich mir jetzt irgendwie erwartet, dass da im Rahmen der Pandemie sich da auch nochmal was tut. Aber ja, interessant zu sehen. Okay.
Hätte man gedacht. Aber was wir sehen bei den 18- bis 24-Jährigen, also bei der jüngsten Altersgruppe, dass es da jetzt im Zeitverlauf immer wieder zu Schwankungen kam. Also dass sich da die Werte auch von Jahr zu Jahr deutlich verändern. Und also die haben schon immer gesagt, dass sie sich relativ sicher fühlen dahingehend. Und jetzt in diesem Jahr ist es doch etwas anders. Also jetzt äußert fast schon die Hälfte von ihnen, dass sie da Bedenken haben, den Unterschied erkennen zu können, ob eine Nachricht jetzt falsch ist oder richtig sozusagen. Also da sehen wir jetzt schon, dass es im Vergleich zum Vorjahr angestiegen ist, dieser Anteil. Also dass bei den Jüngeren dann schon so eine gewisse Sorge da ist. Und wenn man dann fragt, es war dann in diesem Jahr dann eine Besonderheit, dass wir zum ersten Mal gefragt haben, was sind denn so die Themen, zu denen man denn das Gefühl hat, dass man da mit potenziell gefährlichen Informationen sozusagen in Kontakt kommt. Und da war ganz deutlich das Coronavirus an oberster Stelle. Also ja, da hat schon ungefähr die Hälfte gesagt, dass sie innerhalb einer Woche eben zu falschen oder irreführenden Informationen über das Coronavirus in Kontakt gekommen sind.
Und habt ihr auch gefragt, auf welchen Plattformen das am meisten stattgefunden hat?
Genau, das haben wir auch gefragt. Und da haben die meisten gesagt, dass sie da Facebook- und Messenger-Apps problematisch sehen sozusagen. Und das ist ja auch das, was so ein bisschen auch in der öffentlichen Debatte immer so kommuniziert wurde, dass eben gerade so der Klassiker, so in der Familien-WhatsApp-Gruppe werden dann irgendwelche Verschwörungserzählungen zum Coronavirus geteilt oder so. Genau, und das sieht man auch bei den 18- bis 24-Jährigen, dass sie da dann noch deutlich skeptischer gegenüber Messenger-Apps waren. Ja, und dann haben wir auch noch gefragt, von welchen Akteuren man denn da diese Informationen erhalten hat oder denkt, sie erhalten zu haben. Und das waren vor allem bei den älteren Aktivistinnen, wo gesagt wurde, ja, die sehe ich irgendwie oder schufe ich irgendwie als gefährlich ein sozusagen. Bei den 18- bis 24-Jährigen war es noch ein bisschen differenzierter. Das waren nicht nur Aktivistinnen, sondern auch politische Akteure oder die Regierung, normale BürgerInnen oder prominente Personen. Und was da aber ein ganz schöner Befund ist, zumindest aus meiner Sicht auch, ist, dass journalistische Akteure oder Nachrichtenmedien da keine so große Rolle gespielt haben. Also da haben nur, glaube ich, ungefähr 6% gesagt, dass sie da Falschinformationen von erhalten haben oder dass sie dem da skeptisch gegenüberstehen. Also da zeigt sich dann auch, dass doch so traditionelle Nachrichtenmedien schon, dass denen schon sehr vertraut wird jetzt auch in der Krise und dass, ja, dass die einfach...
Die Menschen auch das Bedürfnis haben, einfach zu wissen, dass sie sich verlassen können auf,
genau,
auf die Informationen.
Und dass sie jetzt nicht, dass die Leute jetzt nicht Angst haben, oh, dass da die hier, Lügenpresse und so, ne? Also das ist halt echt nur ein sehr, sehr, sehr kleiner Teil in der Bevölkerung, der zwar leider sehr laut ist, aber zumindest jetzt an den Befunden könnte man jetzt ableiten, dass die, was dann tatsächlich die Verbreitung von Falschinformationen angeht, vielleicht nicht so relevant sind. Wobei, wie gesagt, das sind subjektive Einschätzungen natürlich der Befragten. Also daran können wir jetzt nicht sehen, ob das auch tatsächlich der Fall ist. Also von welchen Akteuren jetzt wie viel Falschinformationen tatsächlich geteilt werden, können wir daran jetzt ja nicht sehen. Aber es zeigt ja schon so ein gewisses Gefühl oder Bewusstsein auch in der Online-Bevölkerung gegenüber diesen Informationen.
Was sind denn die Medien, denen die Deutschen am meisten vertrauen? Wir haben jetzt schon zu Beginn darüber gesprochen, was sie die Deutschen am meisten nutzen. Aber gibt es da einen Unterschied in den Zahlen hinsichtlich dessen, welchen Medien sie am meisten vertrauen?
Ja, auch da geht es so ein bisschen Hand in Hand. Also wir haben einmal so eine Liste auch da an verschiedenen Nachrichtenmarken, wo dann jährlich das Vertrauen erhoben wird, so auf einer Skala von 1 bis 10. Und da ist schon seit Jahren es so, dass eben die öffentlich-rechtlichen Nachrichtenmarken ganz oben sind, also ARD, Tagesschau, ZDF heute, denen wird am meisten Vertrauen sozusagen entgegengebracht. Danach kommen auch schon Regional- und Lokaltageszeitungen und die spielen ja auch bei der allgemeinen Nachrichtennutzung auch eine sehr große Rolle, das darf man auch nicht vergessen. Also ich habe vorhin ja erzählt, dass
Print... Regionalzeitungen, hast du gesagt?
Regionalzeitungen, genau. Also Print ist natürlich rückläufig, aber wenn, dann werden schon am ehesten auch so Regional- und Lokaltageszeitungen genutzt. Genau, und denen wird auch hohes Vertrauen entgegengebracht, wohingegen jetzt so der Klassiker, ne, die Bild-Zeitung, die ist immer ganz, ganz am Schlusslicht sozusagen, denen wird am wenigsten vertraut, RTL aktuell auch. Genau, also da sieht man schon so ein bisschen auch das, was ich vorhin ja gesagt habe, dass eben das Fernsehen jetzt in der Pandemie eine große Rolle spielt und dass den Marken eben auch ein relativ großes Vertrauen noch entgegengebracht wird. Und was in diesem Jahr auch ein toller oder auffälliger Befund zumindest ist, dass das Vertrauen in Nachrichten insgesamt auch angestiegen ist in diesem Jahr. Also ja auch ein bisschen, würde man vielleicht nicht erwarten, vor allem, weil wir vorhin über Falschmeldungen gesprochen haben. Aber hier zeigt sich auch, das Vertrauen ist gestiegen und sogar auch auf der Gesamtebene, also was jetzt alle Länder angeht. Also wir haben ja 46 Länder in der Studie und da sehen wir auch im internationalen Report, dass das Nachrichtenvertrauen in allen Ländern gestiegen ist, so im Schnitt um 6 Prozentpunkte. Also es ist schon auffällig und ja, in Deutschland halt eben auch. Also da sehen wir auch, dass es da einen Anstieg gab am Vertrauen und besonders sogar in der jüngsten Altersgruppe. Also
ja, das wollte ich gerade fragen, ob ihr da Unterschiede wahrnehmen konntet, was das Alter betrifft.
Ja, also es gab einen Anstieg in allen Altersgruppen sogar und eben in der jüngsten am meisten. Und auch, wenn man dann fragt, so das Vertrauen in Nachrichten, die man selbst nutzt. Also das eine ist ja eher so dieses Nachrichten allgemein. Das ist ja eher so ein, ja, fast schon so ein heuristisches Bild oder so, also so eine eher allgemeine Vorstellung, was sind denn eigentlich die Nachrichten? Das wissen wir natürlich ja nicht, was die Menschen darunter verstehen, aber es ist eher so ein Bild von den Nachrichten allgemein. Da sehen wir eben, da ist das Vertrauen gestiegen. Und wenn man dann nochmal konkreter fragt, in Bezug auf die Nachrichten, die man auch selbst nutzt, da ist das Vertrauen auch leicht gestiegen. Nicht ganz so stark wie beim allgemeinen Vertrauen, aber auch relativ stark. Also ja, was heißt relativ stark? Aber ein leichter Anstieg, sagen wir mal so. Das ist auf jeden Fall eine Tendenz und zeigt halt dann auch wieder, dass eben jetzt in der Corona-Pandemie, oder könnte man jetzt interpretieren, dass da eben das Bedürfnis nach verlässlichen Informationen sehr groß ist und dass sozusagen die Online-Bevölkerung auch wertschätzt, eben, dass die Medien ja eine Orientierungsleistung erfüllen. Und was wir da aber dann noch kurz erwähnen müssen, ist, dass Wir haben dann noch das Vertrauen in Nachrichten in sozialen Medien mit abgefragt und in Suchmaschinen. Das ist sehr gering. Das widerspricht dann ja so ein bisschen die relativ hohe Nutzung. Also vorhin haben wir gesehen, dass soziale Medien ja doch im Internet schon vor allem ja auch von Jüngeren genutzt werden. Da ist aber das Vertrauen sehr gering. Also nur 14% insgesamt sagen, dass sie Nachrichten dort vertrauen. Bei Suchmaschinen sind sich die meisten eher unsicher sozusagen. Ist ja auch, also da kann man ja auch sämtliche Nachrichten sozusagen empfangen. Und das ist halt stabil geblieben, ne? Und auch das Vertrauen in Nachrichtenmarken, was ich ja gerade sagte, also ARD, Tagesschau, ZDF heute, ist das Vertrauen halt sehr hoch, aber ist jetzt nicht sonderlich gestiegen. Also wir sehen halt nur, dass das allgemeine Vertrauen gestiegen ist, aber das Vertrauen in einzelne Angebote eben nicht. Und zu dem gleichen Ergebnis kommt auch die Mainzer Langzeitstudie Medienvertrauen. Die haben eben im vergangenen Jahr, also im Corona-Jahr 2020, haben sie das auch in ihren Daten gesehen. Also sie haben ja auch eine jährliche Befragung, vor allem dann zum Medienvertrauen. Und da war es eben auch der Fall, dass das Medienvertrauen gestiegen ist. Und in Bezug auf die Corona-Berichterstattung war das Vertrauen sogar noch höher. Also es ist schon eine klare Tendenz, die wir hier sehen, aber scheinbar profitieren jetzt einzelne Angebote, wie jetzt eben das Fernsehen, nicht so wirklich davon. Außer, dass natürlich die Reichweite ein bisschen steigt, was ja auch schon total schön ist. Aber was jetzt das Vertrauen angeht, kann man jetzt nicht klar sehen, dass sich das sozusagen auf alle Medien oder auf bestimmte Medien überträgt, sondern eher so ein ganz allgemeines Gefühl von, okay, ich habe jetzt das Gefühl, ich kann den Medien insgesamt vertrauen.
Okay, das heißt, wir geben Entwarnung für Medienschaffende, dass sie sich keine Sorgen machen müssen, die Leute zu verlieren und ihr Publikum irgendwie übergeht zu den Krakelern, die irgendwie Lügenpresse schreien die ganze Zeit. Das ist eine kleine Gruppe, die sehr laut ist, hast du vorher gesagt.
Genau, ja. Und es bleibt jetzt natürlich auch abzuwarten, das ist so eine blöde Floskel, aber auch innerhalb der Pandemie kann das Vertrauen natürlich schwanken, das wissen wir ja nicht, weil wir jetzt nur einmal in diesem Jahr eben diese Befragung hatten und müssen wir natürlich dann im nächsten Jahr und in den Folgejahren sehen, wie sich das Vertrauen entwickelt und ob das quasi dann jetzt auch auf diesem Niveau bleibt. Es ist übrigens genau der höchste Wert seit 2015, den wir jetzt in Deutschland gemessen haben. Es ist halt die Frage, ob es jetzt so bleibt und quasi die Nachrichtenmedien auch nachhaltig davon profitieren können oder ob es dann wieder leicht sinkt. Das müssen wir halt sehen. Und wir können ja auch eben keine Kausalschlüsse da jetzt ziehen, woran es jetzt wirklich gelegen hat. Aber es ist schon ja ein auffälliger Befund, dass auch andere Studien das so zeigen können und dass es eben in allen Ländern auch der Fall ist. Ja. Finde ich schon sehr, sehr spannend.
Ja, total. Gut, dann lass uns noch mal kurz über die sozialen Medien sprechen. Facebook wird ja auch immer der Tod vorausgesagt. Habt ihr das feststellen können in euren Daten?
Ja, genau, das ist schon seit Jahren eigentlich der Fall. Also sowohl was so die allgemeine Nutzung angeht, als auch die nachrichtenbezogene Nutzung, ist Facebook so ein bisschen auf dem absteigenden Ast sozusagen. Was wir in diesem Jahr auch gesehen haben, ist, dass so die allgemeine Nutzung von sozialen Medien zugenommen hat. Also eben Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram und Twitter. Aber in Bezug auf Nachrichtennutzung eher stabil ist. Das habe ich ja vorher auch schon gesagt, dass jetzt für die Nachrichtennutzung vielleicht dann auch eher mittlerweile so klassische Medien dann wieder relevanter waren. Und genauso das beliebteste Netzwerk ist aber trotzdem für Nachrichten noch Facebook. Aber dicht gefolgt kommt dann auch schon WhatsApp und YouTube. Und bei den Jüngeren, also 18- bis 24-Jährigen, ist Instagram nach wie vor sehr beliebt, gefolgt dann eben von YouTube. Und was wir jetzt auch in diesem Jahr noch gesondert abgefragt haben, also auch zum ersten Mal, waren so die Hauptgründe für die Nutzung dieser Plattform jetzt für Nachrichten. Also haben eben gefragt, warum nutzt ihr da denn überhaupt Nachrichten? Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, weil die Fallzahlen halt sehr gering sind, also weil generell ja nur sehr wenige Leute auf den einzelnen Plattformen überhaupt Nachrichten bekommen. Deswegen kann man da jetzt nicht so wirklich generalisierende Aussagen rausziehen. Aber wir sehen halt schon, dass sich die Gründe der Nutzung zwischen den Plattformen unterscheiden. Also Instagram zum Beispiel wird vor allem halt jetzt für Nachrichten zu Unterhaltungszwecken und zum Zeitvertreib so genutzt. Das ist halt interessant, weil das ja vor allem auch Jüngere als Nachrichtenquelle verwenden. Also da scheint dann schon eher so ein Schwerpunkt auf so leichtere Nachrichten zu sein. Und bei Facebook und auch bei Instagram ist es aber auch so, dass die meisten Menschen sagen, dass sie eigentlich aus anderen Gründen auf der Plattform sind. Also gar nicht unbedingt, um Nachrichten zu erhalten, sondern das dann eher so quasi als Beifang, so nebenbei bekommen. In der COVI sagt man da ja auch Incidental News Exposure zu. Mhm. Und da gibt es ja auch sehr viele Studien dazu. Genau. Und
haben wir auch schon mal einen Podcast gemacht
drüber. Ah, ja. Bei YouTube ist es so, dass da die meisten Leute sagen, dass es eben eine gute Quelle ist für neue Nachrichten, also dass Aktualität da eine Rolle spielt und dass es da eben alternative Sichtweisen gibt, die sie vielleicht woanders in den sogenannten Mainstream-Medien nicht finden. Und bei Twitter, das fand ich auch sehr lustig, haben die meisten NutzerInnen gesagt, dass sie da die Diskussion und Kommentare ganz toll finden. Und dass
das Diskussion.
Diskussion, ja, ja, ist jetzt ein bisschen ungenau.
Streit.
Abgefragt. Genau, also vielleicht sind wohl sehr streitlustige Menschen, die dort unterwegs sind. Ja, und dann haben wir auch noch gefragt, welchen Quellen man da am meisten Beachtung schenkt in diesen Plattformen. Und da fand ich es echt irgendwie ein beruhigendes Ergebnis, dass doch die meisten Nachrichten da dann auch von JournalistInnen und von Nachrichtenmedien kommen. Also denen wird dann doch am meisten Beachtung auch geschenkt. Also genau, was so die Quelle von Nachrichten dort angeht. Und danach kommen dann eben bei Facebook zum Beispiel noch normale Menschen sozusagen. Also dann wahrscheinlich auch einfach Freunde, Familie, Bekannte, die dann Nachrichten teilen. Bei Instagram ist das auch so der Fall. Bei YouTube dann noch eher so alternative Nachrichtenquellen. Also es passt ein bisschen zu dem, dass die Menschen da gerne auch alternative Sichtweisen bekommen möchten. Mhm. Und auf Twitter werden halt vor allem PolitikerInnen und AktivistInnen gefolgt, so für Nachrichten.
Ich habe jetzt noch zwei Fragen an dich, bevor wir zum Schluss kommen. Wir müssen das nämlich, glaube ich, bald tun. Also vielleicht eine kurze Antwort. Ich weiß, ihr habt auch gefragt nach den Erwartungen, die Nutzerinnen und Nutzer an die Medien haben und habt da auch interessante Unterschiede in den Altersbereichen feststellen können.
Genau, also die meisten deutschen Onliner oder Internetnutzenden wünschen sich ganz klar eine unparteiliche Berichterstattung. Also es ist denen schon sehr wichtig, dass jetzt nicht eine Position sozusagen vorgegeben wird von den Nachrichtenmedien, weil wir sehen halt bei den 18- bis 24-Jährigen, dass da etwas mehr Leute anteilig der Meinung sind, dass es auch Themen gibt, wo es jetzt keinen Sinn ergibt, neutral zu bleiben. Also wir haben jetzt da keine Themen vorgegeben als Beispiel, aber ich denke da zum Beispiel daran, dass junge Menschen ja auch ein hohes oder höheres Interesse an Klimawandel zum Beispiel haben oder an so Gerechtigkeitsthemen wie Rassismus und dass das, also wie gesagt, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung dazu oder Erklärung, aber dass unter Jüngeren vielleicht schon eher das Bewusstsein da ist, dass Neutralität oder Unparteilichkeit ein Ziel sein sollte durchaus, aber dass es vielleicht auch seine Grenzen hat und dass es da vielleicht Themen gibt, wo das nicht immer so erreichbar ist und dass es eben auch Ansichten gibt, die halt eher schwächere Argumente haben, wie zum Beispiel jetzt KlimaleugnerInnen oder auch was jetzt die Corona-Pandemie angeht, Vertreter von Verschwörungserzählungen und so, dass es da eben Positionen gibt, denen man dann vielleicht nicht so viel Raum geben sollte. Also da zeigt sich schon in der jüngsten Altersgruppe so ein Bewusstsein dafür. Und das ist auch was wir in anderen Studien schon, also auch zum Beispiel bei Was Journalisten sollen und wollen, gesehen haben, dass jüngere Menschen gar nicht mehr so unbedingt den traditionellen Rollen so eine große Bedeutung beimessen oder die vielleicht auch anders verstehen als jetzt Ältere.
Also Jüngere wünschen sich Parteilichkeit in gewisser Dosis.
In gewisser Dosis, genau. Also sie wollen, wie gesagt, sich auch am Ende selbst eine Meinung bilden können. Also wollen jetzt nicht das Gefühl haben, dass ihnen jetzt eine Meinung sozusagen aufgedrückt wird, aber sehen das vielleicht nicht ganz so strikt wie Ältere. Ja. Das ist zumindest das, was man jetzt daraus lesen kann. Also sind ja jetzt nur drei kurze Fragen sozusagen gewesen in dem Fragebogen dazu. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Tendenz, die sich da abzeichnet und die man vielleicht dann auch qualitativ nochmal untersuchen könnte.
Und war das eine Frage, habt ihr die in den letzten Jahren auch schon abgefragt oder ist die neu gewesen?
Genau, die war jetzt dieses Jahr neu. Also wir haben ein paar Fragen, die wirklich jährlich kommen, eben zu den Nachrichtenquellen, zum Vertrauen, das ist jedes Jahr da und dann haben wir immer auch Schwerpunkte und das war jetzt eben ein Schwerpunkt, wo es eben um die Unparteilichkeit ging in der Berichterstattung.
Dann komme ich zu meiner letzten Frage, Julia. Und die betrifft Podcasts, weil wir ja natürlich jetzt in einem Podcast sind. Interessiert mich natürlich, welche Zahlen ihr da herausgefunden habt. Ich habe der Pressemitteilung schon entnehmen können, dass da eine Stagnation zu beobachten war in der Podcast-Nutzung.
Ja, genau. Jetzt während der Pandemie war ja auch immer so die Rede vom Coronavirus-Update zum Beispiel vom NDR Info und Da gab es ja auch teilweise so Berichte in den Medien nach dem Motto, ja, selbst mein Opa, meine Oma muss doch jetzt wissen, was ein Podcast ist. Aber jetzt in diesem Jahr, wie gesagt, die Erhebung war ja im Januar 2021 und Februar, haben wir jetzt nicht so den krassen Anstieg gesehen. Also es bleibt weiter so, dass jeder vierte deutsche Onliner mindestens einmal im Monat einen Podcast hört, eben zu verschiedensten Themen. Am beliebtesten sind da eben so spezifische Themen wie Wissenschaft, Medien, also der Bredocast und Gesundheit. Das sind schon so die beliebtesten Themen sozusagen. Und dann kommt auch Unterhaltung und dann Nachrichten und Politik. Genau, aber es ist jetzt in diesem Jahr so, dass es eher stabil geblieben ist. Also, dass es da keinen starken Anstieg gab. Nur unter den 45- bis 54-Jährigen ist es leicht gestiegen. Vielleicht sind das dann die Coronavirus-Update-HörerInnen, weiß ich nicht.
Ah, vielleicht, ja. Also das könnte sein, dass der Podcast jetzt, das Format jetzt seinen Peak erreicht hat und dass jetzt, in den letzten Jahren ist es ja immer konstant gestiegen, weiß ich, dass die Leute sich immer mehr für Podcasts interessiert haben und jetzt vielleicht hat er den Peak erreicht.
Ja, möglicherweise. Und wir haben auch gefragt, was denn so Gründe sind, keinen Podcast zu hören.
Okay.
Was ja vielleicht auch nochmal an dieser Stelle dann interessant ist. Und da
total,
haben
ja
vor allem Ältere gesagt, eher so technische, pragmatische Gründe, dass sie keine Lust haben, das über einen Kopfhörer anzuhören oder über Smartphone. Das hat jetzt bei den Jüngeren eigentlich fast gar keine Rolle gespielt, offensichtlich, weil die ja schon sehr, sehr häufig auch Kopfhörer nutzen. Die haben eher gesagt, dass sie keine Zeit haben dafür.
Ja, das dachte ich mir eher, ja.
Was wir eigentlich bei, würde ich mal behaupten, bei allen Medien irgendwie haben oder was Nichtnutzung von Medien angeht, dass die nun mal einfach um die Aufmerksamkeit und Zeit des Publikums kämpfen müssen und dass man leider nicht die Zeit hat, alles zu nutzen, es einfach nicht kann. Und ja, was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass es einfach mittlerweile zu viele Podcasts, oder was heißt zu viele Podcasts, aber eben eine sehr, sehr große Vielfalt gibt. Vielleicht dann man auch überfordert ist und gar nicht weiß, wo man sozusagen anfangen soll. Also so geht es mir tatsächlich häufig auch. Vielleicht spielt das eine Rolle, aber ja, das haben wir da noch gefunden.
Interessant. Ja, solange uns die Bredocast-Hörerinnen und Hörer treu bleiben, sind wir zufrieden und wir nicht untergehen in diesem Überangebot an Podcasts. Ja, Julia, vielen Dank für diese ausführlichen Informationen. Das hat mir sehr gefallen. Leute, die sich noch tiefergehender informieren wollen, die können gerne das Arbeitspapier runterladen. Das ist kostenfrei als PDF erhältlich. Wir verlinken das unten. Auch der gesamte Reuters-Report, der heute auch erscheint, ist unten verlinkt. Und da kann man sich die ganzen tollen Grafiken und Statistiken anschauen, die ihr da ausgearbeitet habt. Ja, und ansonsten, wenn man sich noch informieren will über unser Institut, kann man das gerne auf unserer Website tun, leibniz-hbi.de oder auf unserem Twitter-Kanal @bredo-institut heißen wir da. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Tschüss!
Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.